Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein Redakteurskollege Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus.
Ihr hört die 110. Folge schon von Hart gecheckt. Noch immer sind wir in der Sommerpause. Diese ist jedoch bald vorbei. Und so gibt's schon am Samstagabend ganz interessantes Eishockey, hochklassiges Eishockey in Rosenheim zum Sehen. Dann beginnt nämlich die deutsche Nachwuchsliga der U20 Junioren wieder mit ihrer Saison. Und die Star Bulls haben gleich ein Derby-Heimspiel gegen den EV Landshut zu bestreiten. Und auch deshalb haben wir unseren heutigen Gast vom Nachwuchs der Star Bulls Rosenheim hier. Und wir sagen gleich nochmal herzlich willkommen dem neuen U20-Cheftrainer der Star Bulls, Frank Hohnadel. Servus, Frank.
Servus, grüß euch.
Frank, bei uns ist es so Tradition, dass sich der Gast, der zum ersten Mal da ist, selbst mit zwei, drei Sätzen einmal persönlich vorstellt. Und wir sind ganz gespannt, was du uns zum Verzeihen hast.
Ja, ich bin 54 Jahre, darf seit sage und schreibe 37 Jahren immer noch mein Hobby zum Beruf machen und bin jetzt nach 13 Jahren wieder daheim in Rosenheim und freue mich auf meine Aufgabe als U20-Cheftrainer.
Wieder daheim in Rosenheim. Du bist der gebürtige Holzkirchner.
Richtig.
Aber Rosenheim war immer deine Eishockey-Heimat, oder?
Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr praktisch fest in Rosenheim verwurzelt. Ja.
Zu deiner Karriere, die dich doch zu einigen Erstliga-Jahren geführt hat und zum deutschen Meistertitel. Schauen wir später mal im zweiten Drittel rein. Jetzt gehen wir in unser erstes Drittel und da schauen wir eigentlich immer auf die vergangenen Spiele, wenn Profispieler der Star Bulls bei uns zu Gast sind. Jetzt hat es natürlich noch keine Spiele gegeben. Bei dir schauen wir aber auf die ganze Vorbereitung, die du jetzt mit deiner Mannschaft hinter dir gebracht hast. Wann habt ihr denn angefangen mit der Vorbereitung? Du bist ja als neuer Cheftrainer installiert worden, hast wahrscheinlich einmal die Mannschaft, den Verein jetzt einmal neu kennenlernen müssen. Wann hat denn alles so angefangen bei dir?
Also angefangen offiziell hat praktisch alles am 1. Mai. Ich war aber praktisch schon 1,5 Monate vorher involviert, habe gewusst, wie ungefähr der Kader ausschaut, haben auch einige Abgänge zu verkraften. Dann haben wir praktisch im Mai mit dem Sommertraining gestartet. Da muss ich sagen, ich war mit dabei, aber die Leitung hat praktisch unser Athletiktrainer Flo Schillhuber übernommen und hat die Burschen praktisch jetzt, sage und schreibe, 12 Wochen lang wirklich auf Vordermann gebracht. Und ich habe schon mit sehr vielen Athletiktrainern zusammenarbeiten dürfen, aber Flo Schillhuber ist für mich einzigartig.
In welcher Hinsicht?
Er ist trotz seines jungen Alters auch ein Trainer, ich sage jetzt mal, der alten Schule. Er hat da schöne Methoden dabei, die wo in meinem jugendlichen Alter, sage ich jetzt mal, umgesetzt worden sind. Aber er hat halt auch ein Fachwissen, weil er halt selber auch aus dem Eishockey kommt und wie gesagt, der hat die Burschen wirklich 5-mal die Woche, 2 Stunden, richtig in die Mangel genommen.
Werbung!
Marinus, die Vorbereitungsspiele laufen wieder. Bald geht's endlich wieder richtig los bei den Star Wars. Höchste Zeit, sich mental auf die neue Saison einzustellen. Am besten abends ganz entspannt auf der Couch.
Definitiv. Und fürs perfekte Couch-Setup hat Prechtl die Woche genau das Richtige. Unter dem Motto Austerkaten, eiskalt kalkuliert, gibt's gerade richtig starke Angebote.
Genau, werft euch einfach eine Pizza, die ofenfrisch in den Ofen. Die gibt's mit der Edeka-App schon für 1,79 €. Danach noch eine Tüte Funny-Frisch-Chips aufreißen, die kostet mit der App nur einen glatten Euro.
Und verdursten muss auch keiner. Kölz Augustiner oder Schönraumer Hell gibt's diese Woche kastenweise im Angebot. Da ist der Feierabend ja schon gesichert.
Alle Angebote findet ihr wie immer im Markt. Und vergesst nicht, auf prechtl.de könnt ihr noch bis Ende der Woche euren Markt bewerten und einen von 30, 20 Euro Gutscheinen gewinnen. Mitmachen lohnt sich.
Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Gibt's noch einen kleinen Tipp? Flo Schillhuber war auch schon bei uns zu Gast im Podcast, hat gecheckt. Alle Folgen gibt's ja natürlich noch zum Nachhören auf Spotify und allen anderen Anbietern. Und ja, Flo Schillhuber, damals haben wir im Kraftraum aufgenommen, ganz ein besonderer Ort. Und ja, war eine ganz interessante Folge, die wir mit ihm gehabt haben. Wie läuft denn bei dir so ein Sommertraining ab, Frank? Auf was legst denn du Wert, das gemacht wird?
Ja, was halt ganz wichtig ist, ist, sage ich jetzt einmal, die körperliche Voraussetzung. Sprich, du brauchst halt wirklich Kraft, Stabilität. Als Eishockeyspieler ist das Wichtigste der Rumpf, sage ich jetzt einmal. Und Kondition brauchen sie auch, das ist richtig, aber die holt man sich eigentlich die meiste auf dem Eis dann, wenn es in die Vorbereitung geht. Aber, also wie gesagt, Krafttraining und Sprünge, Oberschenkel, und das ist halt für einen Eishockeyspieler das Nonplusultra.
Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft jetzt da in der Phase gewonnen?
Also ich muss ganz ehrlich eins sagen, ich war positivst überrascht mit welchem Ehrgeiz wirklich alle Burschen. Es ist jetzt egal, ob das der junge Jahrgang war oder der alte Jahrgang dabei waren, und wie sie sich gegenseitig auch gepusht haben, dass sie wirklich in ihre Höchstleistungen reingängen. Also ich bis dato muss ich sagen, ist alles hervorragend.
Was war denn gut jetzt, oder was geht noch besser?
Also aktuell muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was besser geht. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht, wie die Jungs gearbeitet haben. Und wenn man sagt, 5-mal in der Woche 2 Stunden, das ist dann schon ein brutales Pensum. Und es hat nie eigentlich Tage dabei gewesen, wo der Großteil abgefallen ist oder wie oder was, sondern die waren immer eigentlich mit 100% bei der Sache. Mhm.
Dann seid ihr aufs Eis gegangen, 4 Wochen roundabout?
Ja, aufs Eis sind wir gegangen praktisch, also der offizielle Start war praktisch der 1.8. Mhm. Und da haben wir auch 5-mal in der Woche, die ersten 2 Wochen haben wir im Endeffekt wie früher in Rosenheim auch die Power-Tage gemacht mit Athletik und 2-mal Eistraining. Die waren sehr anspruchsvoll, haben dann praktisch am 8. August unser erstes Vorbereitungsspiel gehabt in Landshut, das wo wir dann 3-2 verloren haben. Dann war am 9.8. Rückspiel zu Hause gegen Landshut, das haben wir 4-2 gewonnen. Und dann in der 2. Power-Tage-Woche haben wir dann praktisch noch ein Spiel gehabt gegen Nürnberg, das haben wir auch wieder gewonnen mit 5-2. Und jetzt letzte Woche in die 2-mal gegen Deitz, auch 2-mal erfolgreich gewesen.
Derby-Bilanz ist ja quasi schon erfolgreich jetzt.
Die Derby-Bilanz ist erfolgreich, aber man darf die Ergebnisse nicht überbewerten. Nur ich muss sagen, die Burschen sind wirklich sehr gierig in dem Sinne. Ich bezeichne das, die Burschen sind wie ein Schwamm und die saugen auf, wollen viele Sachen wissen. Wir haben in den ganzen 5 Vorbereitungsspielen eigentlich nur immer 2 Vorgaben gehabt im Spiel. Das war einmal eigenes Drittel und einmal der Vorcheck. Und ich muss sagen, das haben sie sehr, sehr gut versucht umzusetzen.
Ich höre da ein bisschen raus, dass deine Mannschaft für den Gegner eklig zu bespielen sein muss, oder?
So wird es sein. Und ich hab's meinen Burschen auch gesagt, wir passen uns nicht den Gegner an, sondern der Gegner muss sich uns anpassen. Das ist egal, wie der Gegner heißt. Wenn wir unser Spiel spielen, dann wird es jeder Gegner nicht einfacher.
Und Rosenheims U20 spielt quasi Power-Eishockey.
So ist es. Ist sehr anstrengend, aber die Burschen sind fit und dann können sie marschieren.
Wie viel Einfluss hat da die Taktik von der ersten Mannschaft dann auch auf euer Vorgehen? Schauen wir sich da schon was ab, dass die Jungs vorbereitet sind?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Taktik von der ersten Mannschaft habe ich jetzt im Endeffekt noch nichts übernommen. Bloß ich schaue mir nach wie vor sehr viele Eishockeyspiele, Seniorenbereich, DEL und DEL2O. Und ich habe da ein paar Sachen übernommen, wo ich davon überzeugt bin, das kann erfolgreich sein. Ist ein Lernprozess, dass man das reinbringt bei den Jungs. Und wenn wir das schaffen, dann hat auch der ein oder andere, sage ich jetzt mal, sollte er es schaffen, in den Profibereich zu wechseln, mit Sicherheit schon Vorteile.
Also man geht da jetzt nicht von einer, sage ich mal, Vereinstaktik aus, dass jede Mannschaft das gleiche spielt, sondern ihr bereitet sie generell auf den Profibereich vor.
Mein Ziel ist, dass die Jungs im Endeffekt auf den Profibereich vorbereitet werden. Ja.
War es hilfreich, wenn ihr jetzt quasi, oder für die jungen Spieler, wenn ihr dasselbe System spielt wie die erste Mannschaft? Oder ist es im Eishockey fast nicht möglich? Weil ja, gut, Rosenheim ist jetzt die Ausnahme, Jari Pasanen ist ja schon ein paar Jahre da, weil ja oft die Trainer auch wechseln im Herrenbereich.
Ja gut, ich sage, wenn ein Verein die Philosophie hat, dann sollte man die Philosophie auch übernehmen, auch als Nachwuchstrainer. Weil die Burschen, wenn sie dann einmal wirklich belohnt werden, weil sie gut in der U20 spielen und im Profibereich kämen, dann deren sie sich halt auf alle Fälle einfacher, wenn man halt schon das ein oder andere vom Profibereich auch übernommen hat.
Gibt es denn so Kleinigkeiten, die man relativ schnell übernehmen kann?
Ja, gibt's.
Zum Beispiel?
Immer Beine bewegen. Das ist einmal ganz wichtig, weil wie gesagt, das Eishockey ist sehr athletisch geworden. Und was halt für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt bei mir im Spiel, wenn wir die Scheibe besitzen, 5 Stürmer. Und wenn wir die Scheibe verloren haben, gibt es 5 Verteidiger.
Also nie abschalten?
Nie abschalten, es geht immer rauf und runter. Und nicht 1, 2, 3, sondern immer alle 5, 4 und alle 5 zurück.
Ja, Marinus, wir müssen uns öfters die U20-Spiele anschauen. Das klingt sehr, sehr interessant. Ja, du hast den Kader ja frisch kennenlernen müssen. Hast ja gesagt, hast dich ein bisschen vorher schon einarbeiten können, bevor du dann dein Amt offiziell angetreten hast. Die Kadergröße ist ja auch ein bisschen entscheidend, wenn du Powerhockey spielen möchtest, wenn es anstrengend ist. Jetzt ist der Kader, glaube ich, nicht so groß, weil es hat leider einige Abgänge auch gegeben.
Ja, das ist richtig. Also ich sage jetzt mal, in die Stürmer bin ich eigentlich von der Anzahl her gut besetzt. Wo ich eine große Baustelle habe, ist in der Verteidigung, weil ich uns ja sage und schreibe, 6 Verteidiger vor der Saison oder nach der Saison letztes Jahr verlassen haben. Aber ich sage halt, das ist halt dann auch wieder die Möglichkeit für Burschen aus der U17, Jahrgang 2010, die wo sie dann beweisen können, die wo schon U20-Luft schnuppern dürfen. Und ich habe halt jetzt in den 5 Vorbereitungsspielen schon halt 2 Verteidiger vom René aus der U17 dabei gehabt. Und ich muss sagen, die haben mir eine Aufgabe super erfüllt.
Musst jetzt nicht, weil du ja die Spieler vorher nicht kennt hast, aber sind denn so Abgänge nachvollziehbar? Ihr spielt ja immerhin in der höchsten Liga seit.
Nachvollziehbar in meinen Augen. Alles, was innerhalb dieser Liga ist, also sprich, man wechselt innerhalb der Liga, ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn natürlich einer seine Chance sucht im Ausland, ist jetzt egal, ob das Skandinavien ist oder so wie jetzt der Louis Gerhofer in Kanada, die Erfahrung sollen die Burschen machen. Weil es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die Burschen auch mal was anderes zeigen. Bloß innerhalb der Liga ist eigentlich alles gleich.
Du hast Louis Gerhofer angesprochen, der hat ja bei dir jetzt noch ein bisschen mittrainiert. Welchen Eindruck hast du von ihrem Gewinner kennen und ist das denn so eine große Chance nach Amerika rüber?
Also ich hab vom Louis einen ganz positiven Eindruck. Erstens einmal ist er menschlich ein super Typ und die Spiele, was er jetzt bei uns praktisch noch mitgespielt hat, also wir haben ja dann am Sonntag nach dem Spiel in Deutz verabschiedet und ich werde ihn, sage ich jetzt einmal, schmerzlich vermissen, weil der hätte bei uns eine ganz, ganz wichtige Rolle übernehmen können.
Das haben wir beim Thema fast Führungsspieler. Willst du auch in deiner Mannschaft so eine Hierarchie haben? Sollen sie manche Spieler, ich glaube, so Spieler in dem Alter brauchen auch mal ein bisschen Verantwortung?
Ja, ich hab schon ein paar Burschen zu denen, wo ich halt auch gesagt habe, Jungs, ihr seid für mich ganz wichtig auf dem Eis und auch neben dem Eis in der Kabine. Und ich muss sagen, die haben das bis dato jetzt auch sehr gut erfüllt. Bloß bei mir gibt's nicht alt oder jung, sondern es muss eine Mannschaft sein und das ist wie ein Uhrwerk. Sobald ein Zahnradl in das andere greift, dann werden wir eine ganz, ganz schöne Zeit haben. Und wir, glaube ich, sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, was mir jetzt praktisch die Zeit, seitdem wir auf dem Eis sind, zeigt.
Was erwartest du von einem Führungsspieler? Was müssen die machen bei dir?
Für mich ist halt ganz wichtig, dass sie sich gegenseitig, sage ich jetzt einmal, nicht anschnauzen, wenn man einen Fehler macht oder wie oder was. Fehler dürfen passieren, Fehler sollen passieren, aber man soll daraus lernen. Als Führungsspieler erwarte ich, dass man dann zu den Burschen hingeht, haut ihm auf die Schimberschütze oder haut ihm auf die Schultern auf und sagt, du, mach nichts, weiter. Das kriegen wir schon wieder hin.
Hast du Neuzugänge auch in deine Mannschaft gekriegt?
Ich habe Neuzugänge, ja. Ich habe einen Ausländer, Pietro Fil, das ist ein Italiener, der hat letztes Jahr in Ringsburg gespielt. Dann habe ich einen Kevin Zug, der kommt aus Grimmitschau. Dann habe ich einen Ben Koch, der kommt aus Garmisch. Dann habe ich einen Emil Becker als zweiten Torwart. Den habe ich aus München mitgebracht. Ja, und das waren eigentlich die Neuzugänge. Ja.
Und der Rest ist quasi aus der U17 quasi heraufgekommen?
U17 und das, was halt im Endeffekt übrig geblieben ist von der letztjährigen U20-Mannschaft. Mhm.
Und weißt du, sagst, so ein Zahnradl muss ja zusammengreifen, ineinander greifen. Das ist ja auch im Trainerteam so. Ihr seid ja komplett neu. Du hast dann Manuel Himmer wieder dazu gekriegt. Auch ein Rosenheim-Rückkehrer. Der war in Halle, glaube ich, gell?
Der war jetzt über 20 Jahre in Halle, ja.
Und hat da den ganzen Nachwuchs auch geleitet.
Richtig.
Und ja, wie läuft jetzt das zwischen euch zwei?
Also ich muss sagen, ich habe mit Manuel früher nicht zusammengespielt, weil er ist ein bisschen jünger wie ich. Aber ich kenne ihn halt als Spieler und war ein Verteidiger, so wie ich. Und ich muss auch sagen, bei Manu war es auch so, nach 5 Minuten, wo wir uns das erste Mal praktisch getroffen haben, wir haben eigentlich die gleiche Sprache gesprochen, was wir wollen und wie wir die Burschen halt jetzt, sage ich mal, wirklich vorbereiten auf Senioren-Eishockey.
Wie läuft das zwischen euch zwei ab? Wer redet in der Kabine oder wer sagt zu welchem Thema was?
Also wir wechseln uns da eigentlich ab. Ich bin eigentlich der, wo also immer was sagt, aber wenn der Manu halt, wenn ihm irgendwas auffällt im Spui oder wie oder was, dann lasse ich diesen Manu die Burschen erklären, weil für mich ist halt auch ganz wichtig, dass die Burschen nicht meinen, ja, das ist nur der Co-Trainer, sondern der hat eigentlich im Endeffekt genauso viel zum Sagen wie der Cheftrainer.
Mhm. Wie ist die Aufteilung an der Bande? Wer kümmert sich um die Verteidiger, wer um die Stürmer?
Ja, da haben wir schon drüber geredet und weil durch das, dass wir beide Verteidiger waren und ich habe ihm dann also entscheiden lassen und er hat gesagt, ja, er darf lieber die Verteidiger machen. Dann habe ich gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem und es funktioniert wirklich hervorragend, weil wir halt unter anderem das Gleiche wollen.
Mhm. Habt ihr über unterschiedliche Verteidigungsphilosophien, wenn ihr beide Verteidiger wart?
Nein, aber wie gesagt, wir wollen, wenn wir Scheim haben, sind wir 5 Stürmer und wenn wir Scheim nicht haben, dann sind wir 5 Verteidiger. Da brauchst du im Endeffekt eigentlich keine Philosophie oder irgendwas Besonderes.
Wie die Saison abläuft und was deine Ziele sind, das machen wir dann im dritten Drittel. Jetzt schließen wir das erste Drittel mal ab oder hast du noch, Marinus? Gut, dann gehen wir ins zweite Drittel und da geht es jetzt erst einmal nur um die. Und wir starten unser zweites Drittel mit so einem kleinen Spielchen, das heißt 60 Sekunden. Und ich liefere dir Satzanfänge und du lieferst mir hoffentlich die Antworten. Dann schauen wir, wie viele Fragen, dass wir in die 60 Sekunden reinbringen. Marinus, du schaust auf die Tour?
Ja.
Du sagst Start, wenn wir loslegen sollen.
Beide bereit und los.
60 Sekunden, präsentiert von Brechtl. Wo der Mensch zählt, im Markt und im Team.
Mein Idol in der Kindheit war?
Wacki Kretschmer.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, dann?
Habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Das Sommertraining war für mich?
Anstrengend.
Der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe, war?
Sergei Beresin.
Der lustigste Mitspieler, mit dem ich je zusammengespielt habe, war?
Herbert Hohenberger.
Ein Spiel, an das ich mich ganz besonders erinnere.
Das war der Finalsieg in Landshut mit die Kölner Haie.
Wenn ich mir ein Talent eines Mitspielers hätte aussuchen dürfen, dann...
Schwierig.
Viel gute Mitspieler gehabt. Ja.
Ron Fischer.
Das Talent war dann gewesen? Das Talent vom Ron Fischer, was du gern gehabt hättest?
Sein Körperspiel.
Mein Essen vor dem Spiel war?
Kohlenhydrathaltig.
Und stopp.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Oh, 2 Fragen hätte ich noch gehabt, die machen wir noch schnell. Diesem Trainer habe ich viel zu verdanken.
Eddie Riedl.
Von diesem Trainer habe ich den größten Anschiss bekommen.
Wladimir Vasiljev.
Kommen wir auch noch dazu dann. Und mein bester Sitznachbar in der Kabine war?
Butzirail.
Wahrscheinlich viel gute Geschichten gehabt.
Richtig.
Ja, kommen wir zu deiner Spielerkarriere. Du hast in Rosenheim einen Nachwuchs durchlaufen, hast ja gesagt, seitdem du 12 warst. Zu der Zeit war der SBR in ganz Deutschland führend im Nachwuchs. Hat viele deutsche Meistertitel gehabt und es hat immer Perspektive für die Spieler nach oben gegeben zu den Profis. Wie war das so damals? Wie hast du das erlebt, die Zeit?
Ja gut, wie gesagt, ich bin mit 12 Jahren bin ich nach Rosenheim gekommen. Mein erster Nachwuchstrainer, wo ich dann in Rosenheim gehabt habe, war der Zachhans. Das war dann schon eine andere Nummer. In Rosenheim war es früher immer so, wenn du eine gute Leistung gebracht hast, du bist automatisch immer schon ein Altersklasse nach oben. Ich sage jetzt nicht geschoben worden, aber du hast da schon mittrainieren dürfen und wenn noch der Mann war, hast du damit spielen dürfen. Und das war halt für die Entwicklung. Für uns, da rede ich jetzt nicht bloß von mir, da gibt es noch genügend andere Beispiele, Bobo Kühnhauser, Olli Meier. Ganz, ganz wichtig. Damals war es halt so, da hat es halt noch nicht so viele Ausländer gegeben, auch in der Profimannschaft. Und man war halt angewiesen auf einen eigenen Nachwuchs. Und wenn man halt dann die Chance gekriegt hat, dann hat man die Chance halt nutzen können. Und das war halt in Rosenheim in meiner Jugendzeit wirklich hervorragend.
Du hast dann Hans Zachos schon angesprochen. Glaube ich, ist schon ein Erlebnis gewesen, auch unter ihm zu trainieren. Du hast dann im Juniorenbereich hast Gerhard Graf als Trainer gehabt.
Ein Gerhard Graf und ein Baldi.
Ja.
Ja, das waren halt auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Flo Schillhuber, ein paar so Methoden von der alten Schule. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, Graf Gerhard, Treppenspringer im damaligen Marok-Stadion und lauter solche Sachen. Ja, das waren auf alle Fälle schöne Zeiten, aber die haben nicht geschadet.
Ja, es waren steile Treppen.
Die waren sehr steil, ja.
Sind sie immer noch. Und Baldi hat wahrscheinlich auch die Spielchen gemacht, dass er eigentlich mit eher rückwärts laufend und ihr vorwärts laufend, dass er eigentlich da der Vogelaufer ist, oder?
Genau so ist es. Genau so ist es.
Und es war auch Jaro Puss einmal dein Trainer im Nachwuchsbereich, oder?
Richtig, und Jaro, den habe ich auch ein Jahr in der Junioren gehabt.
Absolut, die Koryphäe ist in der Hall of Fame des Welteishockeys. Was hat er dir besonders mitgegeben?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist verdammt lang her jetzt. Also, wenn man Jaro als Eishockeyspieler kennt, Weltklasse, und er wollte halt uns auch, ich sage jetzt mal, seine Spielweise oder auch vermitteln. Und wie gesagt, der hat in der NHL gespielt, ist in der Hall of Fame. Er war auf alle Fälle einzigartig.
Ja, in der Zeit, Juniorenzeit, hast du auch an der U20-Weltmeisterschaft teilgenommen. Die war in Deutschland, die war in Kaufbeuern und Füssen.
Ja.
Und ihr habt es einen Klassenerhalt geschafft, im letzten Spiel gewonnen gegen die Schweiz.
Ja.
Und es war so, es war ein Achterturnier und es war jeder gegen jeden. Und ihr habt es gegen, du hast gegen richtige Größen gespielt. Kannst du dich erinnern, so wie das so alles?
So ist es. Besonders, ich sage jetzt mal, unser erstes Spiel gegen Kanada, das wo wir aber leider mit einem Tor dann verloren haben.
Das war knappe Angelegenheit, ja.
Da war zum Beispiel Erik Lindros, der wo damals schon gehypt worden ist in der NHL drüben. Und allein wie der da noch Füssen dann gekommen ist, die anderen Mannschaftskameraden sind mit dem Bus gekommen. Er hat seinen eigenen Chauffeur dabei gehabt. Das war schon ein Erlebnis. Ja. Ja.
Erik Lindros war der Star bei den Kanadier. Paul Carrier hat auch mitgespielt bei Kanada. Bei Amerika, Keith Skatschuk.
Ja.
Die zwei Buben sind ja sehr erfolgreich gewesen oder aktuell. Alexei Kovalev bei den Russen. Peter Forsberg bei den Schweden. Du hast gegen alle gespielt. Stürmergrößen.
Timo Selänne
bei den Finnen.
Ja.
Gibt es da so einen Gegenspieler, der die besonders begeistert hat? Oder wie war dann das Aufeinandertreffen mit Erik Lindros?
Ja gut, wir waren ja im Endeffekt der Underdog. Aber wenn ich halt das erste Spiel gegen Kanada hernehme, die haben halt gemeint, ja, die kommen da jetzt rüber, putzen uns weg und dann machen sie Party. Aber wir haben ihnen halt das Leben richtig schwer gemacht.
Das war dann die Zeit, das war in der Saison 91-92. Und es war dann auch die Zeit, in der du deine ersten Bundesligaspiele gemacht hast für Rosenheim. Natürlich auch ein Legendenkader, der da gestanden ist. Du hast es vorher schon erwähnt, Wagi Kretschmer, Butzi Reil, Ron Fischer, Karl Friesen im Tor, Ernst Höfner, Dale Derkatsch, Gordon Scherven im Sturm. Wie hast du so als junger Spieler dann diese Zeit erlebt, wenn man da so reinschnuffeln darf?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also das war ja damals praktisch alles noch unter Marox. Und der Manager damals war ja der Josef Wagner. Mhm. Und was halt ich in dieser damaligen Zeit brutal geschätzt habe, war, und da war halt der Josef Wagner so, du kriegst bei uns nur einen Vertrag, wenn du eine Lehre machst. Die haben damals Wert drauf gelegt, nicht nur Sport, sondern ein junger Bursch muss eine Lehre machen. Dann haben wir auswählen können, zwischen drei Sachen, glaube ich, was. Bürokaufmann, Groß- und Außenhandel, also Bank. Ja, und dann habe ich halt meine ersten Spiele machen dürfen. Und was halt damals wirklich für uns junger Burschen ganz, ganz wichtig war, und da muss ich halt sagen, so wie Butzi Reiler, der Wacki Kretschmer, die haben die an der Hand genommen und waren halt für die, ich sage jetzt einmal, wie der Papa. Ob es das heuer noch oder in der jetzigen Zeit noch so gibt, weiß ich nicht, aber das war damals wirklich richtig schön, weil du bist sofort integriert gewesen. Die haben dir geholfen, wenn irgendwas nicht gelaufen ist oder wenn du mal einen Fehler gemacht hast, die haben dir gesagt, macht nichts, mach weiter, bist der junge Bursch, musst lernen. Das waren richtig schöne Jahre, ja.
Nach dem Motto, scheiß dir nichts, wenn irgendwas ist, wir sind schon da, oder?
Genau so ist es.
Also man wäre dann nervös gewesen sein und
ja, klar.
Die nehmen da dann die Nervosität ein bisschen, oder? Du darfst da Fehler machen und ja, dann hat man eigentlich große Gedanken, dass man vielleicht übernommen wird. Du fängst da die Lehre an und dann kommt es aus im Rosenheimer Eishockey.
Ja, dann ist leider das Ausgekommen. Bloß da war es halt bei mir dann auch so, ich habe im Endeffekt auch noch Junioren gespielt und dann waren wir auf einem Auswärtsspiel in Weißwasser. Und wir haben vormittags gespielt und am Nachmittag hat praktisch dann die Bundesligamannschaft gegen die Kölner Hai gespielt. Und dann war halt, oder es ist ja eigentlich schon festgestanden, dass es in Rosenheim unter Marox kein Eishockey mehr gibt. Und dann hat mir halt der Materialwart von die Kölner Hai angeredet, ob ich nicht Lust hätte, nach Köln zu kommen.
Aha.
Dann habe ich gesagt, ja, ich als junger Bursch nach Köln, weiß ich nicht, muss ich erst mit meinen Eltern noch einmal reden. Ja, und das ist aber dann im Endeffekt ziemlich schnell über die Bühne gegangen. Und ich war aber noch in der Ausbildung. Ich habe noch ein halbes Jahr Lehrzeit gehabt. Aber durch das, dass ich beim Autohaus Vodermeier die Lehre machen habe können und der ja auch sehr Eishockey-verrückt war, hat er gesagt, du, alles kein Problem. Das Wichtigste ist, dass du nach wie vor die Berufsschule suchst und dass du halt dann praktisch deinen Abschluss machst. Und dann bin ich halt, wenn ich Berufsschule gehabt habe, bin ich halt runtergefahren, habe das gemacht und Prüfung habe ich dann geschrieben und dann habe ich meine Lehre gehabt.
Heutzutage gibt es Berater und früher hat der Materialwart den Transfer eingefädelt oder wie sieht ich das?
Ja, wie gesagt, ich hab eigentlich in meiner ganzen Laufbahn habe ich nie einen Berater gehabt oder braucht. Heutzutage geht's leider nicht mehr ohne Berater.
Kommen wir zu deiner Zeit in Köln. Ich meine, wir haben jetzt geredet, dass in Rosenheim Legenden waren, aber in Köln waren es ja nicht viel weniger. Da hast du dann auch mit Miro Sikora gespielt, mit Peter Dreiseitel, mit Helmut Steiger und so weiter. Sergei Beresin hast du angesprochen gehabt. Auch damals Köln eine Wahnsinnsmannschaft in der deutschen Bundesliga.
Ja, wo ich dann nach Köln gegangen bin, da war ja im Endeffekt dann auch ein bisschen ein großer Umbruch. Der Kern ist blieben. Pepi Heiß, Helmut Steiger, Thomas Brandl, Leo Stefan, Miro Sikora. Aber der Rest, wir waren eigentlich im Endeffekt dann ganz junge Burschen und haben halt im ersten Jahr dann gleich, ich sage jetzt mal, die Sensation verpasst und haben halt das Finale gegen Düsseldorf verloren.
Finale Köln-Düsseldorf-Finale ist natürlich wahrscheinlich nochmal ein besonderes Erlebnis, oder?
Ja, gut, also.
Bremstraße gegen Lendstraße.
Wie gesagt, wenn man die Bremstraße spielen hat dürfen, das ist Gänsehaut-Feeling gewesen. Allein, wenn du schon aufs Eis beim Warmmacher gegangen bist, und da waren 10.000 oder 11.000 Leute drin. Aber auch in Köln an der Lendstraße, die wenn auch voll war, das war schon ein richtiges Erlebnis.
Jetzt haben wir geredet, Hans Zach als Trainer, alte Trainerschule, Gerhard Graf und so weiter. Und in Köln hast du einen russischen Trainer gehabt, Wladimir Vasiljev. Du hast vorher gesagt, von dem hast du deinen größten Anschiss bekommen. Das war nochmal eine ganz andere Ware als Trainer, oder?
Ja, das war halt Ostblock, sage ich jetzt einmal. Und weil ich vorher gesagt habe, mein größter Anschiss, der hat halt sehr viel Wert darauf gelegt, auf Krafttraining. Und ich werde es nie vergessen. Da haben wir Kniebein machen müssen. Ich bin halt dann nicht mit 180 Kilo auf die Schultern so weit runtergegangen, wie ich es gern gehabt hätte. Und dann hat mich der wirklich rumgemacht, hat mich praktisch an der Hantelstange gepackt und hat mich runtergedrückt bis auf die Fersen und hat gesagt, dann das ist richtig.
Also auch körperliche Züchtigung.
Ja, in dem Fall. Ja, aber ich muss sagen, also 3 Jahre unter dem Wladimir Wassiljew und wir treffen uns ja alle 5 Jahre noch, die Meistermannschaft von damals, und wenn wir da immer wieder dann reden und hin und her und jeder sagt nach wie vor, das war die fitteste Zeit, was wir gehabt haben.
Genau, in deinem 3. Jahr in Köln bist du deutscher Meister geworden. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn man das so verfolgt und das Ganze betrachtet, das war die Fitness, die euch Wladimir Wassiljew eingebläut hat. Aber es war ja dann ein Trainerwechsel, Wassiljew weg und Bob Murdoch als Trainer. Ich denke mal, der hat euch dann ein bisschen loslassen, aber ihr habt die Fitness schon gehabt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fitness haben wir wirklich an Vladi zum Verdanken gehabt. Und dann das spielerische Element hat der Bob reingebracht. Aber man darf eins nicht vergessen, wir haben einen Ausnahmespieler bei uns in die Reihen gehabt. Sergi, das war unglaublich, was der aufs Eis gezaubert hat.
Sergi Perez, die Leute können sie jetzt nicht sehen, aber da leuchten jetzt noch deine Augen.
Ja, so ist es, weil, wie gesagt, also der, was der aufs Eis gezaubert hat, das war unfassbar.
Da war dann ein NHL-Lockout, ihr habt Jeremy Roenick, einen der absoluten Topstars damals bei euch in Köln begrüßen dürfen.
Ja, der war auch da. Und das war für mich auch ein ganz großes Erlebnis. Der ist nach jedem Training, es war beendet, und der ist zusätzlich eine halbe Stunde auf dem Eis geblieben und hat, weiß Gott, wie viele 100 Pucks aufs Tor geschossen, obwohl er, sage ich jetzt mal, Superstar war und ein Jahresgehalt von weiß Gott wie viele Millionen gehabt hat.
Das muss man sich vorstellen. Da kommt der aus der großen NHL. Hätte ich ja einen lockeren Lenz machen können. Hauptsache ein bisschen spielen während des Lockouts in Europa. Mache ich mal ein bisschen eine schöne Zeit. Aber macht er nicht, sondern er trainiert voll als Profi weiter.
Nein, er hat gesagt, es war seine Einstellung. Er kann da jetzt nicht Halligalli machen, weil er weiß nicht, wie lange das der Lockout dauert. Und wenn der Lockout praktisch beendet ist, dann muss er halt topfit zurückkommen. Und der hat wirklich nach jedem Training separat eine halbe Stunde. Und das war, weil damals war ich auch noch jung. Das war dann schon beeindruckend, wenn's das gesehen hast, dass ein Superstar so an sich arbeitet.
Einer war mit dabei bei dir als Verteidigungskollege, Mirko Lüdemann. Der ist jetzt immer noch DEL-Rekordspieler.
Ja, der Mirko, der kommt ja eigentlich ursprünglich aus Weißwasser. Ich habe noch nie so einen genialen Schlittschuhläufer wie Mirko Lüdemann gesehen. Und ich habe das Ganze auch mal hinterfragt. Und der hat halt zu mir gesagt, er hat bis sage und schreibe zu seinem 12. Lebensjahr zusätzlich Eiskunstlauf gemacht.
Jetzt hätten wir in Rosenheim auf der Eisfläche einen Eiskunstlaufverein, ein EV Rosenheim, ein SV Pang. Ich glaube, es gibt ja schon ein bisschen Kooperationen mit dem Star Wars Nachwuchs. Darfst du das quasi befürworten, dass das so ein bisschen passiert, dass da ein paar so Eiskunstlauf-Elemente vielleicht auch ein bisschen trainiert werden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Eiskunstlauf ist für die kleinen Kinder, die wo mit dem Eishockey oder mit dem Schlittschuhfahren beginnen, das Beste, was es gibt. Die machen das erstens mal richtig vor. Man meint zwar, ja, Eiskunstlauf, da hat man ja vorne Zacken dort, das hat ja nichts mit Eishockey-Schlittschuh zum Tor, aber das ist komplett falsch. Allein den Gleichgewichtssinn, was du ja brauchst, auf die Kufen und hin und her. Und da muss ich sagen, ist Eiskunstlauf im Endeffekt genau das Richtige, um das Ganze zu lernen.
Und vor allem also mit 10, 11, 12 Jahren, das ist ja immer nur das beste Lernalter. Da kommt man in die Wachstumsphase rein. Da glaube ich, ist das auch gar nicht schlecht, wenn du da schon eben Balance-Geschichten und so weiter alles intus hast.
Genau so ist es.
Meisterschaft mit Köln 1995. Es kommt ja immer wieder, als Rosenheimer muss man das ja immer wieder ansprechen. Und es zergeht mir ja auf der Zunge. Ihr habt es gegen Landshut geschafft.
Ja, wir haben es gegen Landshut geschafft. Und das war halt auch wieder. Und das werde ich nie vergessen in dem entscheidenden Spiel, wie ich vorher gerade gesagt habe, Sergi Beresin. Was der in dem Spiel wieder aufs Eis gezaubert hat, das war unglaublich.
Da sieht man dann einen wirklichen Topspieler. Ja. Wenn der in solchen Phasen dann das Spiel entscheidet.
Ja. Und wie gesagt, nach dem Jahr hat er ja dann praktisch auch den Sprung in die NHL geschafft und hat halt dann auch in Toronto bewiesen, was er für ein grandioser Eishockeyspieler war.
Mhm. Für dich war dann mit der Meisterschaft deine Kölnzeit beendet. Du bist nach Rissersee gegangen. Und eine ganz kuriose Saison erlebt.
Ja, das ist richtig. Und da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, jung und dumm. Da ist halt ein Vertragsangebot einer geflattert, wo ich gesagt habe, wow, das gibt's nicht. Leider wurde aus einem Vierjahresvertrag gerade mal halb die Saison, weil im Endeffekt der große Gönner, sage ich jetzt mal, ein Betrüger war.
Mhm. Ja, am Ende ist die Insolvenz gestanden von Rissersee. Das war ein Jahr DEL. Rissersee ist aufgestiegen und hat ja auch NHL-Torwart gekauft, Vincent Riandeau. Und. Also schon, was ein bisschen Rang und Namen gehabt hat. Das hat man dann bitter bezahlen müssen. Aber ja, in diesen Jahren, in den 90er Jahren, nicht so unbekannt im deutschen Eishockey, dass immer wieder mal Insolvenzen gegeben hat. Leider in deinem Fall passiert. Aber kleiner Funfact, du hast zum zweiten Mal mit Christoph Sandner zusammengespielt.
So ist es. So ist es. War ja in Köln und dann da praktisch in Garmisch. Ja.
Und ich glaube, Markus Bärwanger war da auch in Garmisch dabei, gell?
Der Bäri war dabei, ja. Genau.
Das bringt mich nämlich zum nächsten Thema. Es ist ja dann immer wieder auch, wo du hinkommst, so eine Rosenheim-Connection dabei. Also du hast in Köln ein Schiffleine dabei gehabt.
Richtig.
Bäri in Rissersee und dann auch bei deinen nächsten Stationen. Du hast 2 Jahre in der zweiten Liga gehabt. Völlig unterschiedlich. Einmal in Hohen Norden auf, Timmendorfer Strand. Und einmal warst du dann in Weiden. Und immer wieder Kollegen aus Rosenheim. Gabriel Krüger zum Beispiel in Timmendorf. Und
Markus Kempf.
Markus Kempf, genau. Und Andi Schneider in Weiden.
Richtig, richtig.
Wir waren, ich meine, Timmendorf war damals ja zwar immer Exot, aber hat eine sensationelle Mannschaft gehabt in der zweiten Liga.
Also Timmendorf, auch jetzt, wo ich praktisch wieder daheim bin und mit dem Krüger, glaube ich, auch darüber rede und hin und her, also das war unglaublich. Eine umbaute Tennishalle als Eisstadion, fahrbare Tribünen, gewohnt hast an der Ostsee, Trainingsstart war 1. September, weil bis Ende August praktisch die Feriensaison da oben gelaufen ist. Aber das war auch eine richtig, richtig schöne Zeit. Und wie gesagt, wenn wir uns treffen, Krüger, Gabi und ich, wir reden da noch sehr oft drüber.
Ja, 2 Jahre, dann was 98 geht, dann bist du wieder nach Rosenheim zurück. Und zwar wieder in die DEL.
Ja, da war dann der Brunner Gerhard Trainer. Und der hat mich praktisch nach Rosenheim dann wieder zurückgeholt. Ja.
Natürlich ganz veränderte Mannschaften mittlerweile. Also du bist aus Rosenheim weg, da war es in der Bundesliga und waren viele deutsche Spieler. Mittlerweile war dann das Bosman-Urteil und die DEL war zu 80-85% mit ausländischen Spielern belegt. Da war es natürlich als deutscher Spieler auch nicht so einfach.
Nein, wo praktisch das Bosman-Urteil gekommen ist, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht der überragende deutsche Spieler warst, dann war es ganz schwer unterzukommen. Bloß, wie gesagt, ich habe halt dann nochmal 98 die Möglichkeit gekriegt, in der DEL zum Spielen. Und leider ist das Ganze halt dann wieder im Jahr 2000 beendet gewesen, durch das, dass halt der Katrin als Sponsor ausgestiegen ist.
Ich mag jetzt nichts schlecht reden, aber du hast beide Male das Aus vom Rosenheimer Erstklassigkeit erlebt.
Das stimmt,
ja. Aber wie war das damals? Ich meine, da hat es ja auch immer viel Gerüchte gegeben und auf einmal ist dann die bittere Nachricht gekommen. Oder wie war es ihr da informiert oder so?
Ja, wir als Spieler haben da eigentlich nur, wie du gerade gesagt hast, die Gerüchte halt erklärt und hin und her. Und dann hat es geheißen, ja, die Lizenz verkauft er jetzt nach Iserlohn und... Wir haben dann auch gesagt, ja, wir können es sowieso nicht beeinflussen, wenn er die Lizenz verkauft. Wir spielen trotzdem Eishockey und machen unseren Job. Das andere haben wir nicht in der Hand.
Mhm. Und auch nochmal so ein kleiner Funfact. Du hast damals mit Robert Müller gespielt.
Richtig.
Und jetzt ist sein Bub dein Torwart.
Genau so ist es. So klein, so klein ist die Welt. Und jetzt ist der Luis bei mir praktisch einer meiner zwei Torhüter.
Ja. Gibt es Ähnlichkeiten?
Ja, gibt's. Der Luis ist ein bisschen größer wie der Robert, aber von der Statur her und sind sie sich verdammt ähnlich.
Vom Fangstil?
Ja, der Robert war Katze auf dem Eis. Und der Luis, durch das, dass er halt auch ein bisschen größer ist, bewegt er sich halt auch anders da. Aber der Luis, glaube ich, wenn er dabei bleibt und hin und her, der kann noch ganz viel erreichen sein Leben.
Du hast es also doch nochmal geschafft, dass du nach Rissersee kommst, nach Garmisch. Du hast nochmal deine Karriere 2 Jahre nach dem Rosenheim aus, hast nochmal 2 Jahre in Garmisch gespielt. War das eine kleine Versöhnung mit dem SC Rissersee damals für dich?
Nein, das war dann auch da. War dann der Kattenbäder Trainer in Garmisch und der hat mich halt dann auch mal kontaktiert, ob ich mir vorstellen kann, nochmal nach Garmisch zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja. Es war ja, wie gesagt, damals nicht so einfach, wieder einen Verein zu finden, wo man Geld verdienen kann. Und ich habe mir das in Garmisch halt dann angehört und das hat dann im Endeffekt alles gepasst.
Ist denn damals schon dein Wunsch gereift, dann nach der Karriere Trainer zu werden?
Also ich habe während meiner Karriere eigentlich schon angefangen, Trainerscheine zu machen und habe dann praktisch während meiner Karriere alle Trainerscheine bis zum Ausscheiden gemacht, ja.
Während der Karriere, stark. Und dann so immer das Ziel gehabt, in den Nachwuchs zu gehen oder hättest du dir auch die Profitrainerkarriere bei den Herren vorstellen können?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, war es immer mein Ziel, Nachwuchstrainer. Weil ich wollte den Burschen eigentlich das mitgeben oder weitergeben, was ich erfahren habe, dürfen unter verschiedenen Trainern. Seniorenbereich ist verdammt schwierig. Du unterschreibst einen Vertrag und dann hast du im Endeffekt schon 1,5 Stuhlbeine weniger. Und im Nachwuchsbereich als Trainer zu arbeiten, da musst du schon, ich sage jetzt mal, gravierende Fehler machen, dass du also praktisch keinen Job oder so kriegst. Mhm. Aber im Seniorenbereich, wie gesagt, ist ein Schleuderstuhl.
Mhm. Und so hast du erstens einmal immer in der Region bleiben können.
Das unter anderem.
Und, ja. Und zweitens, du kannst halt auch was aufbauen über mehrere Jahre, was ein Trainer im Herrenbereich eigentlich selten kann.
Ja, ich möchte den Burschen halt das weitergeben, was ich im Nachwuchs gelernt habe. Von verschiedenen Trainern haben wir jetzt schon einige genannt. Und mein Ziel ist halt über das, so wie es ich jetzt habe ich zum Beruf. Und da möchte ich halt die Burschen auch hinbringen.
Was waren denn so deine Ziele und deine Visionen, wie du angefangen hast? Was willst du den Jungs vermitteln? Oder wolltest du, wie du damals angefangen hast?
Ja gut, ich sag, der Punkt ist halt der, Eishockey ist ein Mannschaftssport. Wenn du Mannschaftssport betreibst, dann musst du jetzt, sage ich mal, eingliedern. Du hast Mannschaftskameraden dabei. Du musst nicht mit jedem Best Friend sein oder weiß Gott was. Aber sobald es halt ums Eishockey geht, bist du ein Team. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Weil einer allein wird im Mannschaftssport nicht gewinnen und einer allein verliert auch nicht. Mhm. Sondern immer nur miteinander. Und wie gesagt, was ich den Burschen halt geben möchte, ist das, was ich erleben habe dürfen. Das ist eine ganz schöne Zeit gewesen. Jetzt als Trainer ist es immer noch schön. Und da möchte ich halt die Burschen hinbringen. Und ich sehe das halt nicht als sportlich, sondern auch als soziale Umfeld. Und ich höre es von vielen Jungs, die, wo, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr Eishockey spielen, die, wo ich trainiert habe, die sind so dankbar, dass sie praktisch den Mannschaftssport Eishockey ausgeübt haben, weil ihnen das im späteren Leben halt auch brutal hilft.
Mhm. Hat sich von deinen Werten, von deinen Vorstellungen, von damals, wo du angefangen hast, bis jetzt, hat sich da was verschoben, verändert? Oder gut ist alle noch?
Ich muss ganz ehrlich eins sagen, ich bin auch ein Trainer, der wo Sachen vom Früher mit übernimmt. Mir haben es weitergeholfen. Ich habe dadurch praktisch profimäßig Eishockey spielen dürfen und übernimm da auch viel und gib's die Burschen weiter.
Die Einflüsse sind jetzt anders auf die Burschen wie früher?
Ja, ja, viel, viel anders. Die haben ja viel mehr Ablenkung als wir ich zu meiner Zeit. Mhm. Zu meiner Zeit hat es halt nichts anderes gegeben als wie Eishockey. Und jetzt gibt's halt ein Handy, jetzt gibt's Spielekonsolen, jetzt gibt's das.
Wie lebt man damit als Trainer?
Schwierig, aber man muss akzeptieren. Und man muss den Burschen halt sagen, dass das nicht das Wichtigste ist im Leben, sondern wenn es halt dann ums Eishockey geht, dann gibt es halt kein Handy oder Spielekonsole oder was Gottes.
Wie hast du dich als Trainer verändert seit der Zeit, wo du angefangen hast?
Ich bin definitiv ruhiger geworden. Ich bin zwar immer noch bei jedem Spiel auf der Bank draußen zu 100% mit dabei und wenn man mich beobachtet, dann gehen die Fierce, dann gehen die Hint, dann geht das. Aber ich bin definitiv sehr viel ruhiger geworden als wir vor 15 Jahren.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du der Oldschool-Trainer bist, sondern weil wir von Spielekonsole und so weiter geredet haben, also Videoscouting und so weiter, das hat sich auch alles verändert. Wie bringst du die da ein oder wie bringst du das in deine Trainingsarbeit mit ein?
Was ich auf alle Fälle jetzt schon über Jahre mache, ich zeige meine Burschen eigentlich immer nur die positiven Sachen von einem Spiel. Negative Sachen, sag ich, zieht die Burschen weiterhin nach unten. Die positiven Sachen pushen's. Wo ich halt dann auch negative Sachen zeige, ist das, wenn ein Bursch den Fehler immer wieder macht. Aber das mache ich dann nicht vor der versammelten Mannschaft, sondern unter sechs Augen, sprich Spieler, Co-Trainer und ich, und hoffe, dass wir somit halt dann die Fehlerquote abstellen können. Mhm.
In deiner Zeit als Trainer sind ja viele Spieler durch deine Hände gegangen. Was war denn so der Talentierteste, den du gehabt hast?
Der Talentierteste, der spielt aktuell wieder in Rosenheim. Das war der Lucky Laub.
Genau, ist als Assistant Captain bei den Star Wars dabei. 32 ist er jetzt, Lucky Laub. Eine wichtige Stütze für die Rosenheimer Mannschaft. Du warst zuletzt dann in München. War natürlich von den Spielklassen, hat München einiges zum Aufhören gehabt. Das war also auch Aufbauarbeit, die du betreiben musstest, oder?
Also wie gesagt, München war, wo das zustande gekommen ist, war ich eigentlich im Urlaub. Und ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich wirklich jetzt einmal ein Jahr Auszeit als Trainer nehme. Und dann habe ich im Urlaub den Anruf gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, wir können uns gerne mal treffen und unterhalten. Ich habe zwar München schon auf dem Schirm gehabt, als Eishockey-Stadt, sage ich jetzt einmal. Bloß mich hat es immer gewundert, eine Millionenstadt, aber da bewegt sich nicht viel. Und dann haben wir halt da unser erstes Treffen gehabt und dann sind wir da an einem Tisch gehockt und dann sagt der zweite Vorstand damals, wir haben 85 Kinder im Verein. Dann sage ich, was habt ihr? Ja, 85 Kinder im Verein.
Wir sind drei Mannschaften ungefähr, oder?
Sag ich, in München, Millionenstadt, ja, ja. Und da war ja damals schon, sag ich jetzt mal, auch Red Bull involviert. Und dann habe ich gesagt, okay, weil ich bin ja dann gefragt worden, was ich für ein Konzept habe. Dann habe ich ganz klar gesagt, sag ich, für 85 Kinder brauche ich kein Konzept. Mein Konzept ist, in den nächsten 10 Jahren so viele Kinder wie möglich zum Eishockey zu bringen. Am besten pro Jahrgang zwischen 15 und 25, dann hast du in der Mannschaft um die 40 Kinder. Mhm. Und das muss man in München in einer Millionenstadt schaffen. Und mit Unterstützung von Trainerkollegen und auch von der Vorstandschaft und hin und her haben wir praktisch wirklich unser Ziel dann nach 8 Jahren erreicht. Und der Münchner Nachwuchs kann sich jetzt praktisch brüsten, dass sie 350 aktive Kinder
haben. Respekt. Weil ja doch in München der Fußball regiert. Da muss man dann erst die Kinder aufs Eishockey bringen.
Ja, aber wie gesagt, es war ja damals in Rosenheim auch nicht anders. Da sind ja nicht die Kinder allein zum Eishockey gekommen, sondern da hast du halt auch in Kindergärten gehen müssen, in Grundschulen gehen müssen. Und das Gleiche war halt auch in München. Und wenn ich halt schaue, ich habe mir dann damals die Arbeit gemacht, Olympiapark. Dann bin ich auf Google Maps gegangen und dann hast du halt in einem Radius von 2,5 Kilometer, hast sage ich und schreibe, 100 Kindergärten um einen Olympiapark gehabt und die haben wir halt dann Jahr für Jahr eingelohnt zum Schlittschuhfahren, bisschen ein Programm gemacht und da sind die Kinder halt dann auch im Endeffekt hängen geblieben.
Also richtige Aufbauarbeit war das.
Ja.
Okay, dann lassen wir uns jetzt einmal von deiner bisherigen Karriere und schauen in deine weitere Karriere und zwar in die Zukunft. Gehen wir in unser letztes Drittel und ja, kurz schauen wir noch zurück, weil in Minger waren es jetzt andere Verhältnisse mit dem SAP-Garten, mit den neuen Eisflächen. Das ist ja ein Paradies gewesen, oder?
Die, was von außen sehen, das, die sagen alle, das ist ein Paradies. Ja, du hast drei Eisflächen, du hast sämtliche Möglichkeiten, bloß man darf eins nicht vergessen. In München gingen 85% der Kinder in Ganztagesschule. Mhm. Das heißt, die sind frühestens um 16 Uhr fertig.
Also wäre es dann von der Eiszeit her auch schon wieder knapp.
Richtig. Und was halt noch dazu kommt, die Stadt München hat einen Vertrag mit der Red Bull Stadion GmbH geschlossen über 7800 Stunden Eis.
Für den öffentlichen Lauf und so weiter.
Öffentlichen
und so fort.
Lauf, Eiskunstlauf, Hobbymannschaften, andere Münchner Vereine. Und wenn man da jetzt ein bisschen Kopf rechnet, dann weiß man im Endeffekt, dass man von drei Flächen, wenn alles gut läuft, maximal eineinhalb hat.
Mhm. Ja, da relativiert sich das natürlich schon.
Und der Trainingsbetrieb konnte nie vor 16 Uhr starten.
In Rosenheim hast du eine Eisfläche.
In Rosenheim habe ich auch eine Eisfläche.
Und da ist auch schon öffentlicher Lauf und Stockschützen und Eiskunstlauf und alles drauf.
Aber in Rosenheim sind halt die schulischen Anforderungen noch anders da. Weil in München ist es halt leider mal so, dass sie Familien München nur leisten können, wenn beide berufstätig sind. Deswegen sind halt die Kinder auch in Ganztagesschulen. In Rosenheim ist es halt noch nicht so. In Rosenheim war es ganz wichtig, eine zweite Eisfläche zu bekommen, weil da kann man dann im Endeffekt viel mehr draus machen und kann halt aber auch einen Eiskunstlauf besser bedienen, dann mehr Publikumslauf anbieten. Ich habe es nur gelesen, so wie letztes Jahr waren 180.000 Besucher im Rofa-Stadion. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mit einer zweiten Eisfläche kann man die Zahl mit Sicherheit, ich sage jetzt nicht verdoppeln, aber um gut steigern. Für den Nachwuchs war es halt auch verdammt wichtig, weil du halt mehr Eiszeiten zur Verfügung hättest.
Ja. Haben wir immer wieder schon geredet, wenn wir Gäste da haben. Also immer noch mein Appell, liebe Stadt Rosenheim, macht einmal was. Zweite Eisfläche, dringend notwendig.
Ja, wie gesagt, es ist, ich bin Eishockey-Trainer. Klar, zweite Eisfläche ist wichtig, aber ich sage, jede Stadt oder jede Kommune, glaube ich, hat so viele Bausteine, ob das Kindergärten sind, ob das Schulen sind, ob das Turnhallen sind. Man muss halt irgendwie einen Konsens finden, damit, ich sage jetzt mal, jeder zufrieden ist.
Aber es ist für die Zukunft, es ist für die Jugend. Man kann was tun dazu. Ja, wir haben es ja oft schon jetzt angesprochen. Dein Ziel ist es natürlich, Nachwuchs in die Erste zu befördern. Wie siehst du die Chance angesichts der Tatsache, die DL2 wird wirklich jetzt ja stärker. Wir sehen es in Rosenheim. Die Liga ist immer besser, immer drum stärker, schneller. Und es gibt die Ambitionen von den Star Wars Rosenheim natürlich auch, nach dem Umbau vom Stadion einmal in die DL zu kommen. Wie schwierig wäre es denn da dann jetzt, einen Nachwuchs rauszufördern, der dann auch bei den Profis spielen kann?
Es ist nicht so einfach, sage ich jetzt mal, wie zu meiner Zeit. Weil, wie gesagt, es hat sich alles gewandelt. Aber es liegt halt auch an die Burschen selber. Es darf halt keiner erwarten, ich komme jetzt da viermal in der Woche ins Training spätestens in zwei Jahren spiele ich dann bei den Profis. Das reicht nicht. Jeder Bursche muss für sich selber noch zusätzlich daheim arbeiten, an seine Defizite, was er hat, auch an seine Stärken wieder verbessern. Ich kann ihnen nur helfen, ich kann sie ihnen nur sagen, aber machen müssen es die Burschen selber.
Was natürlich hilft, ist der gute Draht nach oben. Ich denke jetzt einmal, du hast jetzt zum Tor gehabt, oder ihr, du und Manuel Himmer, dass eure Mannschaft kennenlernt. Dass ihr ein bisschen jetzt die Fitness herstellt, dass ihr wettkampffähig seid. Jari Pasanen hat jetzt mit seiner Mannschaft zum Tor, dass er sich auf die Saison vorbereitet. Aber es werde dann so die Phase kommen, Oktober oder wenn Länderspielpause ist von der ersten Mannschaft, dass da vielleicht dann der eine oder andere einmal vom Nachwuchsbereich mit trainieren kann oder soll. Habt ihr schon einmal ein bisschen miteinander geredet? Wie ist denn so der erste Draht zueinander? Du hast jetzt vorher auch schon gesagt, mit Manuel Himmer oder so weiter. Das war noch 5 Minuten, hat man gemerkt, dass man Draht zueinander hat. Wie ist der zu Jari Pasanen?
Ja, ich muss sagen, also wir haben von Anfang an, wir waren ja im Juni und im Juli in Minga rum im SAP-Garten und haben da von Montag bis Freitag Sommereis gehabt. Und da waren halt die Profispieler mit dabei, die wo in Rosenheim waren. Und es waren halt auch immer zwischen 5 und 8 Jungs von meinen Burschen dabei. Haben da dann gemeinsam trainiert. Und da haben wir uns eigentlich schon sehr gut austauscht, was der Jari dann für eine Vorstellung hat. Und er hat mir halt auch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Und wie ich vorher gerade gesagt habe, es geht nicht so einfach. Man muss wirklich dafür hart arbeiten. Und wenn einer hart arbeitet, wird er aber auch mit Sicherheit dafür belohnt.
Jetzt geht es darum, dass ihr euch belohnt. Was ist denn so das Ziel? Ihr spielt jetzt System DNL. Jetzt gibt es erst einmal diese Findungsphase, Findungsgruppe. Ihr seid da in einer Gruppe mit Ingolstadt, mit Krefeld, Landshut, Dresden, Bietigheim, Kaufbeuern und Schwenningen. 8er-Gruppen spielt jeweils Hin- und Rückspiel. Was ist drin? Was ist euer Ziel?
Ja gut, unser Ziel ist ganz klar, unter die ersten 4 zu kommen, weil du bist praktisch qualifiziert für die Top-Division. Ich kann nur eins sagen, wenn wir unser Spiel spielen, dann werden wir definitiv für sehr viele Überraschungen sorgen können.
Und möglicherweise gleich im ersten Spiel, am Samstag gegen Landshut, 19.30 Uhr Spielbeginn in Rosenheim. Und was habt ihr euch vorgenommen? Und zweitens, ist da so ein Derby auch ein Derby?
Ja, mit Sicherheit ist das ein Derby. Wie gesagt, wir haben ja auch schon 2 Vorbereitungsspiele gegen Landshut gehabt. Das eine haben wir 3-2 verloren, das andere haben wir 4-2 gewonnen. Wir wissen, wenn wir unsere Aufgaben auf dem Eis erledigen, dann haben wir mit Sicherheit eine sehr gute Chance.
Wir drücken euch die Daumen, nicht bloß für Spiel gegen Landshut, sondern natürlich für die ganze Saison, dass ihr verletzungsfrei bleibt bei dem etwas kleineren Kader, dass ihr eure Ziele erreicht und vielleicht auch den einen oder anderen schon mal ein bisschen nach oben reinschnuppern lassen könnt. Viel Erfolg mit deiner neuen Aufgabe. Und das war Hart gecheckt, Folge 110. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt auf Folge 111 gespannt sein. Das wird eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist soweit. Und wir freuen uns drauf und ich hoffe, ihr könnt euch auch drauf freuen. Bis dahin, Servus, pfiat euch.
Hart gecheckt wurde präsentiert von den Prechtelmärkten Bad Aibling, Brandenburg, Raubling, Bad Fallenbach und dem neuen Prechtelmarkt in Oberaudorf. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.